Seit dem Winter 2020 werden sogenannte mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 weltweit verabreicht, die erhebliche Schäden und viel Leid bei vielen Geimpften verursacht haben. Mehr und mehr kommen durch zahlreiche Studien bestätigende Erkenntnisse darüber ans Licht, warum diese mRNA-Präparate zum einen so wirkungslos sind und zum anderen so fatale Nebenwirkungen haben. Forscher an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai, New York, haben diesbezüglich neue Zusammenhänge gefunden und in einer aktuellen Studie veröffentlicht. Die Wissenschaftler geben ihren Ergebnissen eine optimistische Deutung und schreiben darüber, wie mRNA-Präparate verbessert werden können, sodass gesundheitliche Schäden ihrer Meinung nach weitgehend ausbleiben. Was genau haben sie sich überlegt und ist die vorgeschlagene Lösung realistisch? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Michael Palmer. Er ist Facharzt für medizinische Mikrobiologie und war 20 Jahre Professor für Biochemie an der Universität Waterloo in Kanada. Ich grüße Sie, Herr Dr. Palmer.
Ja, guten Tag, Frau Ziegerli. Vielen Dank für die Einladung zum Interview.
Die mRNA-Impfstoffe bestehen aus synthetischer RNA, die in Lipid-Nanopartikel verpackt ist. Wenn diese Partikel in die Zellen unseres Körpers eindringen, dann beginnen sie, das von der RNA kodierte Protein Antigen herzustellen. Daraufhin kommt es dann zur Immunreaktion. Die erwähnte Studie hatte zum Ziel, den Beitrag der verschiedenen Organe und Zelltypen des Körpers zur Immunreaktion zu bestimmen. Wie fingen die Forscher es an, die jeweiligen Reaktionen der einzelnen Zelltypen zu unterscheiden bzw. aufzuspüren?
Ja, Sie haben dafür einen recht einfallsreichen Trick verwendet. Man muss ein bisschen ausholen, um zu verstehen, wie das geht. Also in den verschiedenen Geweben unseres Körpers gibt es unterschiedliche sogenannte Mikro-RNAs, gewebsspezifisch jeweils. Und wenn diese Mikro-RNAs an komplementäre andere RNAs binden durch Basenpaarung. Das funktioniert so ähnlich wie die Basenpaarung zwischen den DNA-Molekülen, den DNA-Strängen unserer Chromosomen. Dann entsteht eben eine doppelsträngige RNA und alle doppelsträngige RNA wird jeweils von unseren Körperzellen schnell zerstört. Wenn wir also eine Impfstoff-RNA nehmen, eine experimentelle Impfstoff-RNA und die so verändern, dass eine zelluläre MikroRNA an dieses modifizierte Impfstoff-RNA-Molekül binden kann, dann werden beide zusammen schnell abgebaut und dadurch wird eben die Expression der Impfstoff-RNA verhindert. Also es ist ein indirekter Zugang. Es wurde dafür gesorgt, dass eine Impfstoff-RNA zum Beispiel in allen Körpergeweben exprimiert wurde, ausgenommen in der Leber oder in allen Körpergeweben, ausgenommen in den sogenannten Makrophagen, das ist ein bestimmter Typ von Immunzellen, oder in allen Körpergeweben, ausgenommen die Skelettmuskulatur. Ja? Und dann hat man eben durch die Veränderung der Immunreaktion im Vergleich zu einer RNA, die tatsächlich in allen Körpergeweben exprimiert wurde, geschlossen, welchen Beitrag denn das betreffende Organ zur Gesamtimmunreaktion leisten würde. Also es ist ein negativer Zugang, wenn man so will. Man hat es nicht versucht, jetzt die RNA zum Beispiel ausschließlich in der Leber zu exprimieren, sondern es war umgekehrt so, dass die RNA überall ausgenommen in der Leber exprimiert wurde. Das hat man durch diesen Trick erreicht. Und diese Technik wurde eben auf drei verschiedene Gewebstypen angewandt, tatsächlich auf die Leber, dann auf die Makrophagen als Teil des Immunsystems und auf die Skelettmuskulatur. Die Skelettmuskulatur ist natürlich deswegen wichtig, weil man ja solche Impfstoffe in der Regel in den Muskel injiziert. Und die Idee ist dann, dass die Muskelzellen das Zeugs aufnehmen sollen und dann eben das entsprechende Antigen exprimieren sollen.
Die Ergebnisse haben die Forscher überrascht, weil Zellen aus einigen Geweben unerwartete Effekte zeigten. Einige Zelltypen verstärkten wie erwartet die immunologische Reaktion, aber andere hatten einen unerwartet geringen Einfluss und wieder andere schwächten die Reaktion sogar ab. Können Sie uns etwas zu diesen Unterschieden zu den jeweiligen Geweben sagen?
Ja, also die Expression in Skelettmuskelzellen hat tatsächlich die Immunreaktion verstärkt. Das macht auch Sinn. Ich meine, wir haben jede Menge Muskelgewebe. Und wenn die Muskelzellen tatsächlich den aufgenommenen Impfstoff exprimieren, dann führt das eben zu einer kräftigen Synthese von dem Antigen. Das ist wenig überraschend. Dann haben die Autoren sich überrascht geäußert über den unerwartet geringen Effekt einer Expression in den Makrophagen. Diese Überraschung beruhte wohl mehr auf zuvor veröffentlichten Literaturstudien anderer Forschungsgruppen. Es war berichtet worden, die Expression eines mRNA-Impfstoffs in Makrophagen und ähnlichen antigenpräsentierenden Zellen des Immunsystems sei notwendig für eine Immunreaktion. Das wurde hier nicht bestätigt. Also sie haben einigen Aufwand getrieben, um es ganz klar zu machen, dass der Beitrag einer Expression in den Makrophagen nicht sehr groß ist, dass es also nicht wesentlich ist, ob mRNA-Impfstoff in den antigenpräsentierenden Zellen exprimiert wird. Das ist aber im Grunde auch so zu erwarten, wenn man sich ganz einfach überlegt, was die Funktion der antigenpräsentierenden Zellen ist. Normalerweise nehmen diese Zellen antigenes Material aus dem extrazellulären Raum auf, zum Beispiel wenn es im Rahmen einer Infektion dazu gekommen ist, dass Bakterien im Gewebe sind und ein paar von diesen Bakterien werden dann vielleicht umgebracht von Fresszellen, dann bleibt eben etwas antigenes Material übrig. Die antigenpräsentierenden Zellen nehmen das auf und aktivieren dann andere Immunzellen, Lymphozyten zum Beispiel, auf dieses antigene Material zu reagieren. Also die antigenpräsentierenden Zellen stoßen eine spezifische Immunreaktion durch Antikörper und durch T-Lymphozyten gegen spezifische Antigene an. Und das antigene Material, welches sie diesen anderen Immunzellen präsentieren, kommt eben ursprünglich aus dem extrazellulären Raum. Also es war von vornherein eigentlich nicht zu erwarten, dass eine Bildung des Antigens in diesen antigenpräsentierenden Zellen selbst notwendig sei, um eine Immunreaktion anzustoßen. Also ich denke, dass wir die Überraschung der Autoren in dieser Hinsicht nicht teilen müssen. Der wesentliche Befund, der tatsächlich bemerkenswert ist, ist der Beitrag der Leberzellen. Ja, also die Leber ist ja auch ein relativ großes Organ. Außerdem wird sie von den Impfstoffpartikeln, zumindest denen, die in die Blutbahn gelangen, bevorzugt angesteuert. Die Lipid-Nanopartikel, die man verwendet, um diese mRNA-Impfstoffe zu umhüllen und eben in unsere Körperzellen aufnehmen zu lassen, die haben eine Tendenz, in bestimmte Organe bevorzugt zu gehen und die Leber ist da eben ganz oben auf der Liste. Und deswegen ist das ein wichtiger Befund. Also wenn man die Expression der Impfstoffe in den Leberzellen unterbindet, dann wird dadurch überraschenderweise die Immunreaktion wesentlich abgeschwächt. Es gibt auch hierfür Präzedenzfälle. Es ist eigentlich schon bekannt, dass die Leber die Immunreaktion auf solche Antigene abschwächt, die aus dem Darmtrakt kommen. Und das macht auch Sinn, weil im Darmtrakt jede Menge fremde Antigene vorkommen. Und es ist nicht unbedingt sinnvoll, wenn unser Immunsystem die ganze Zeit mit voller Kraft auf solche Antigene losgeht, die wahrscheinlich einfach nur Überreste der Nahrung sind und so weiter. Ja, oder eben aus der Darmflora. Es macht also schon durchaus Sinn, wenn die Leber hier einen modulierenden Einfluss ausübt. Aber es ist bemerkenswert, dass dieser Einfluss eben auch auftritt, wenn das Antigen aus dem systemischen Blut kommt. Das ist also schon eine interessante Beobachtung.
Waren denn diese unterschiedlichen Reaktionen im Vorfeld der Studie bereits bekannt?
Nein, es gab keine derartig detaillierten Informationen. Man konnte natürlich sich überlegen im Vorfeld die wahrscheinlichen Beiträge der unterschiedlichen Gewebe, aber diese Studie ist neuartig, weil sie das Ganze eben tatsächlich experimentell festmacht.
Wie wichtig wäre dieses Wissen gewesen vor der Zulassung der mRNA-Präparate?
Ich denke eigentlich, dass es nicht besonders wichtig gewesen wäre. Ich denke, es gab genügend Gründe, dieser ganzen Technologie von vornherein kritisch zu begegnen. Die Rolle der Leber ist natürlich interessant. Also die Autoren dieses Papers schlagen auch vor, dass man die Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen reduzieren könnte, wenn man die Expression in der Leber unterbinden würde. Also tatsächlich diesen experimentellen Trick, den sie hier verwendet haben, hier eingeführt haben, um die Expression in der Leber zu unterbinden, dass man den auch in die tatsächlich in der Praxis angewandten Covid-Impfstoffe übernehmen würde zum Beispiel. Ich denke aber, das könnte zu zusätzlichen Problemen führen. Was ich an der Studie interessant finde, unter anderem, ist eben das experimentelle Detail und die Gründlichkeit, mit der diese Studien durchgeführt wurden. Das steht in bemerkenswertem Gegensatz zu den Studien, die zum Beispiel von Pfizer durchgeführt wurden und dann eben den Zulassungsbehörden vorgelegt wurden. Die sind im Vergleich zu der hier veröffentlichten Studie sehr primitiv. Wenn man sich anschaut, was in dieser Studie so alles gemacht wurde, dann sieht man, das hätte ja Pfizer eigentlich auch tun können. Ja, ich meine, so lange ist das ja alles nicht her. Diese experimentellen Techniken sind auch nicht so brandneu. Nur die Anwendung auf dieses besondere Problem ist neu. Also man sieht hier illustriert, wie primitiv und rückständig die von den Pharmaunternehmen tatsächlich durchgeführten sogenannten Sicherheitsstudien tatsächlich waren. Das ist ein Aspekt, der mir auffiel hier.
Welche Konsequenzen ziehen denn die Autoren der Studie aus ihren Ergebnissen bezüglich der Anwendung und der Nutzung von mRNA-Präparaten als Impfstoffe?
Der wesentliche Vorschlag zur Verbesserung von praktischen mRNA-Impfstoffen ist der, den ich gerade schon kurz ansprach, also die Unterbindung der Expression in der Leber. Ja, es gibt dafür auch nicht wenige Studien, die in der Folge der Covid-Impfung veröffentlicht wurden. Also ein Problem, was gut dokumentiert ist, ist Hepatitis, also die Entzündung in der Leber, die durch Covid-Impfungen verursacht wurde. Und eine solche immunologisch induzierte Hepatitis wurde hier auch experimentell nachvollzogen. Und die Autoren sagen, man könnte diese Hepatitis ja unterbinden, indem man eben die Impfstoffe nicht in der Leber exprimieren lässt. Und dann würde man als zusätzlichen Bonus auch noch eine stärkere Immunreaktion insgesamt, also außerhalb der Leber in anderen Organen, hervorrufen. Das mag so sein. Es wäre wahrscheinlich möglich, tatsächlich diese Hepatitis zu verhindern. Aber andererseits würde das bedeuten, dass man eine intensivere und eben wiederum potenziell schädliche Immunreaktion in anderen Geweben und Organen hervorruft, insbesondere zum Beispiel auch im Herz und im Gehirn. Und der Unterschied ist nun, dass die Leber eigentlich sehr gutes Regenerationsvermögen hat, also eine Hepatitis, auch wenn sie schwer verläuft. Davon kann man sich eigentlich ganz gut erholen. Die Leber kann sich sehr gut regenerieren. Das kann das Herz aber nicht und das kann das Gehirn auch nicht. Also würde der Schuss insgesamt nach hinten losgehen. Man würde das Organ, das sich am besten regenerieren kann, schützen und man würde die Organe oder unter anderem solche Organe, die sich eben nicht gut regenerieren können, einer verstärkten Schädigung aussetzen. Es ist eine schöne Illustration eigentlich für die Naivität vieler experimenteller Forscher. Ich denke, dass diese Forscher keine bösen Absichten haben, dass sie aber eben vereinfacht und verkürzt denken, je mehr Immunreaktion, desto besser. So ist es aber nicht. Bei Impfstoffen insgesamt ist das Ziel nicht, die Immunreaktion insgesamt möglichst maximal zu gestalten. Ja, das ist natürlich dann eben auch mit proportionalen Risiken verbunden. Und das ist ganz besonders der Fall natürlich im Zusammenhang mit mRNA-Impfstoffen.
Müsste man denn unter diesen Voraussetzungen nicht sofort die Präparate als Grundlage für Impfstoffe verbieten?
Ja, die hätte man eigentlich gar nicht erst zulassen sollen. Ich denke, dass die Gefahren, die von den mRNA-Impfstoffen ausgehen, die konnte man vorhersehen, noch bevor die Impfungen losgingen. Das konnte man tatsächlich aufgrund von immunologischem Lehrbuchwissen der 1980er Jahre, das ist nämlich die Zeit, wo ich studiert habe, auf Grundlage solchen Wissens konnte man vorhersehen, dass die mRNA-Impfstoffe besonders gefährlich sein würden. Und die Achillesferse dieser Impfstoffe oder den Pferdefuß, wenn man so möchte, den kann man auch ganz klar festmachen. Und das ist einfach eine fundamentale Eigenschaft dieser gesamten Impfstofftechnologie. Also hätte man die gar nicht erst zulassen dürfen. Man hätte natürlich auch von vornherein feststellen können, im Verlauf des Jahres 2020, wir hatten ja ein Jahr Vorlauf sozusagen, wo die sogenannte Pandemie angeblich wütete, aber noch keine Impfstoffe vorhanden waren. Da hat sich ja gezeigt, dass die Gesamtsterblichkeit in sehr vielen Ländern gar nicht anstieg. Ja, das beste Beispiel ist Japan, andere sehr gute Beispiele sind Finnland und auch Estland. Wenn man sich da die Gesamtsterblichkeit im Laufe des Jahres 2020 anschaut, sie ist absolut nicht verschieden von den Vorjahren. Ja. Und in anderen Ländern sieht man sehr eigentümliche Effekte, zum Beispiel wenn man Spanien und Portugal vergleicht, da sieht man, dass in einem Jahr da ein starker Anstieg der Sterblichkeit im Frühjahr stattfindet und im anderen Land, ich vergesse jetzt, in welcher Reihenfolge das war, aber im anderen Land ist ein Anstieg im Herbst zu beobachten. Das ist ja auch alles äußerst seltsam. Also die Anstiege der Sterblichkeit an Covid, sofern sie überhaupt stattfanden im Jahr 2020, haben wahrscheinlich mehr mit verfehlten medizinischen Behandlungsmaßnahmen zu tun und derlei Dingen, als mit einer besonderen Gefährlichkeit des Virus insgesamt. Man hätte also von vornherein sagen müssen, das Virus ist nicht ausreichend gefährlich, es gibt Behandlungsmöglichkeiten, also ist es überhaupt nicht zu rechtfertigen, irgendeine Impfstofftechnologie, irgendeinen neuen Impfstoff überhastet zu entwickeln und überhastet einzuführen, ohne dass man die Risiken kennt. Wenn man aber zu der verfehlten Einschätzung kam, dass ein Impfstoff notwendig sei, dann hätte man doch zumindest auf eine bewährte und bekannte Technologie setzen müssen mit bekannten Risiken, also auf die gute altmodische Totimpfstofftechnologie. Das ist auch genau das, was China gemacht hat mit seinem Sinovac. Der Impfstoff taugt zwar auch nichts und wurde auch nur sehr verkürzt getestet, aber da eben altmodischer Totvirus-Impfstoff ist, hat er sehr viel weniger Schaden angerichtet als diese genetischen Impfstoffe, die man im Westen gepusht hat. Also diese ganze Geschichte macht von vorn bis hinten keinen Sinn. Aus einem nicht hinreichenden Anlass, irgendwelche neuartigen experimentellen Impfstoffe einzuführen und durchzupeitschen, die überhaupt nicht ausreichend getestet wurden, das war von vornherein nicht zu vertreten. Und dann haben wir ja auch früh im Jahre 2021 die enorme Flut von Berichten über schwere Nebenwirkungen, schwerste Nebenwirkungen, viele Todesfälle, die sofort in den Pharmakovigilanzsystemen auftauchten, wie es in den USA und Hydrovigilance in Europa und so weiter. Darauf wurde ja auch nicht reagiert. Also selbst wenn man tatsächlich dumm, aber ehrlich war und die ganzen Risiken nicht vorhersehen konnte, dann hätte man doch zumindest da nach wenigen Wochen oder Monaten reagieren müssen und schon dann die Impfstoffe aus dem Verkehr ziehen müssen. Dass wir jetzt noch darüber reden müssen, ob es nicht Zeit sei, die Impfstoffe zurückzuziehen, ist im Grunde eine Farce.
Im Gegenteil, es werden ja zahlreiche weitere mRNA-Impfstoffe entwickelt im Moment. Was bedeutet das für die Bevölkerung?
Man muss unbedingt vermeiden, sich mit irgendwelchen derartigen Präparaten injizieren zu lassen. Ich denke, dass diese gegenwärtige Studie auch wirklich wunderbar zeigt, dass das Risiko dieser autoimmunartigen Entzündung in der Leber, aber auch in anderen Organen tatsächlich eine fundamentale Eigenschaft der Impfstofftechnologie ist und nicht etwa nur eine Eigenschaft der Covid-Impfstoffe speziell oder der verschmutzten Covid-Impfstoffe insbesondere. Ja. Wir haben ja ein wunderbares Kontrollexperiment hier vor uns. Wir sehen, dass zunächst, muss man sagen, in den meisten Experimenten, die hier in diesem Paper durchgeführt wurden, wurde nicht das SARS-CoV-2-Spike-Protein als Antigen verwendet, sondern das sogenannte Green Fluorescent Protein. Dieses ist ein experimentell nützliches Protein, was in sehr vielen Zellkulturexperimentellen und tierexperimentellen Studien eingesetzt wird. Und eine Eigenschaft, die einem dabei entgegenkommt, ist, dass dieses Protein offenbar sehr wenig giftig ist. Man kann das in alle möglichen Zellen stecken und in alle möglichen Embryos stecken und die entwickeln sich alle ganz normal, solange man es nicht übertreibt mit der Dosis. Und wir sehen also erstens, dass wir mit einem solchen ungiftigen Antigen eine Hepatitis hervorrufen können. Ja, diese Hepatitis ist offenbar nicht die Folge einer giftigen Wirkung des Proteins selbst, sondern es ist die Folge der Immunreaktion auf dieses ungiftige Protein. Muss also im Prinzip immer erwartet werden. Dann haben wir eben die Kontrolle des Impfstoffs, der in der Leber nicht exprimiert wird. Aber die Leber wird ja dennoch von diesen Impfstoffpartikeln erreicht. Die Leber kriegt also dieselbe Dosis in beiden Fällen von den Lipid-Nanopartikeln und sie kriegt auch dieselbe Dosis von irgendwelchen anderen Kontaminationen, wie zum Beispiel DNA-Fragmenten, die vielleicht noch drin sind in diesen Impfstoffen. Wir sehen aber, dass die Entzündung nur auftritt, wenn das Antigen auch tatsächlich exprimiert wird. Ja, das heißt, diese ganzen Verunreinigungen, die noch da sind, sind nicht notwendig für den schädlichen Effekt der Impfstoffe. Der einzig notwendige Schritt ist die Expression des Antigens in der Leber und dann wird eben das Immunsystem genauso reagieren, wie es immer reagieren wird, wenn ein fremdes Antigen plötzlich in unseren Körperzellen auftaucht. Das wird nämlich diese Körperzellen angreifen und zerstören. Und das ist auch sinnvoll, weil in der Natur so etwas wirklich nur dann passiert, wenn diese Zellen mit einem Virus infiziert sind. Das ist also ein wichtiger Mechanismus, ein Schlüsselmechanismus zur Überwindung von Virusinfektionen. Das ist eine fundamentale Eigenschaft aller mRNA-Impfstoffe. Es ist unwichtig, ob sie sauber oder schmutzig sind. Es ist unwichtig dabei, welches besondere Antigen exprimiert wird. Es ist nur wichtig, dass es ein fremdes Antigen ist. Und natürlich wird man bei jedem Virus, gegen das man impfen möchte, irgendein fremdes Antigen auswählen müssen. Und daher muss man mit jedem zukünftigen mRNA-Impfstoff, egal gegen welches Virus, egal wie sauber oder schmutzig, egal wie gründlich gereinigt, davon ausgehen, dass dieselben schwerwiegenden Folgen auftreten, wie wir sie auch nach der Covid-Impfung gesehen haben.
Dr. Michael Palmer ist Facharzt für medizinische Mikrobiologie und war 20 Jahre Professor für Biochemie an der Universität Waterloo in Kanada. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Dr. Palmer.
Ja, vielen Dank, Frau Ziegeli.